NDR Info. Themen des Tages.
Die letzte Augustwoche ist angebrochen. Fast kann man den Lebkuchen schon wieder riechen. Aber damit beginnt auch wieder die intensive Arbeitszeit in der Politik. In 2 Wochen tagt wieder der Bundestag. Und alle wissen, die kommenden Monate werden spannend oder sogar angespannt. In der Koalition bei Union und SPD? Fragezeichen. Vorneweg die Frage, woher kommt das Geld für die vielen Vorhaben? Spitzen der Union haben sich heute in Berlin getroffen. Muss das die SPD beunruhigen? Könnte die Koalition gar zerbrechen? Das fragen wir gleich einen Politikwissenschaftler. Fußfessel bei drohender häuslicher Gewalt im Beziehungsstreit, taugt das neue Gesetz im Kampf auch gegen Femizide, Morde an Frauen? Das ist gleich ein weiteres Thema. Und einer geht von Bord, nämlich Robert Habeck. Er verlässt den Bundestag. Und wir starten mit dem Blick nach Berlin. Der Bundeskanzler hat die Spitzen der Union und der Fraktion, auch die Ministerpräsidenten der Partei, in die Hauptstadt gerufen, kurzfristig. Unsere Korrespondentin in Berlin, Efi Seibert, beantwortet die Frage, worum geht's? Was ist das für ein Treffen?
Manche bezeichnen es als Krisentreffen, das halten CDU-Politiker aber für stark übertrieben. Ab Donnerstag beraten ja die Spitzen der Fraktionen von Union und SPD zusammen über die Pläne der Koalition für den Herbst. Und da ist es ganz normal, dass die CDU sich vorher nochmal untereinander abspricht, sagen sie. So ein bisschen Krise ist aber schon dabei, denn die Stimmung in der CDU ist gerade nicht besonders gut. Die internen Abstimmungen, auch mit dem Kanzler, haben in einigen Fällen nicht gut funktioniert und für Probleme und Ärger gesorgt. Intern hat der Kanzler seine Leute nicht mitgenommen, etwa bei seiner einsamen Entscheidung zum Waffenstopp für Israel. Aber auch Fraktionschef Jens Spahn hat seine Fraktion offenbar nicht richtig im Griff, haben wir gesehen bei der geplatzten Abstimmung über die Richterwahl fürs Verfassungsgericht. Das hat auch die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPD beschädigt. Alle sprechen vom Herbst der Reformen. Es kann aber sein, dass das wieder falsche Erwartungen weckt, denn bei den wichtigsten Themen, zum Beispiel Bürgergeld, Rente, Pflegereform, da werden ja zuerst mal Kommissionen eingesetzt. Und da wird es diesen Herbst keine schnellen Entscheidungen geben. Trotzdem werden die Weichen gestellt für eine Sozialstaatsreform, die dann 2026 umgesetzt werden soll. Die Union legt dabei den Fokus aufs Bürgergeld. Das soll in Zukunft reduziert werden und nur noch Grundsicherung heißen. Die SPD hat ganz aktuell zur Finanzierung auch noch Steuererhöhungen für Reiche ins Spiel gebracht. Das lehnt die Union ab, wird darüber sicher heute auch sprechen, wie man das koalitionsintern ohne öffentlichen Streit wieder vom Tisch bekommen kann.
Tja, no way, hatte nämlich Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, gestern im ARD-Sommerinterview markig der SPD zum Thema Steuererhöhung für Reiche zugerufen. Sieht bisher also doch nach verschränkten Armen und öffentlichem Streit aus. Oder wirkt das schlimmer, als es ist? Das habe ich den Politikwissenschaftler Uwe Juhn gefragt.
Naja, Frau Rhein, was wir hier sehen, ist, dass zwei verschiedene Parteiformationen mit sehr unterschiedlichen Programmen und sehr unterschiedlichen politischen Vorstellungen eine Vernunftehe eingegangen sind und jetzt, wie das so in Vernunftehen der Fall sein kann, man sich darüber streitet, wie man am besten weiter zusammenarbeitet und welchen Weg man nun beschreiten soll. Und da sagt die SPD, Steuererhöhungen wären vielleicht die bessere Lösung. Lars Klingbeil hat das ja schon angedeutet zur Finanzierung des Sozialstaats. Die Union dagegen, wie im Wahlkampf versprochen, sagt, nein, der Sozialstaat muss umgebaut werden, die Leistungen müssen reduziert werden.
Genau, und die Frage ist ja auch, ob das, was man davor hat, mit dem Kürzen von Sozialstaatsleistungen überhaupt leisten könnte, ob das das ausgleicht.
Ja, das ist ebenso die Frage mit Steuererhöhungen. Da gibt's ja auch Skeptiker, die sagen, das reicht nicht aus. Und in der Tat müssten sich nun Friedrich Merz, Lars Klingbeil und die anderen Protagonisten der Koalition mal zusammensetzen und sich Gedanken machen, wie der Sozialstaat dauerhaft zu finanzieren ist. Das fehlt der Koalition bisher. Das ist bisher nicht geleistet worden. Im Koalitionsvertrag gibt's dazu nur Andeutungen und da gilt es nun, weitere Schritte einzuleiten.
Nochmal zurück zur Koalition. Außenminister Wadefuhl hat zu mehr Teamspiel mit der SPD aufgerufen. Die schwarz-rote Koalition müsse konzentriert zusammenarbeiten. Wie sehen Sie das? Gibt es nun mehr Wadefuhls oder mehr Söders in der Union?
Nun, es gibt die einen und die anderen. Das jetzt rein quantitativ zu bemessen, ist nicht ganz einfach. Es gibt auch die Kritiker auf Seiten der Union, die das Ganze sehr kritisch betrachten und begleiten. Das ist natürlich der konservativere Teil der Partei, der die Wahlkampfversprechen, die Friedrich Merz gemacht hat, ernst nimmt und nun den Kanzler daran erinnert, diese Wahlkampfversprechen auch zumindest teilweise zu erfüllen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch bei der Union diejenigen, die großes Interesse daran haben, dass diese Koalition erfolgreich arbeitet, die sehr kompromissorientiert sind und eben genau das, was Herr Wadephul da jetzt einfordert, durchsetzen wollen.
Der Kanzler Friedrich Merz hatte in Osnabrück am Sonnabend auch Ansagen in Richtung der SPD gemacht. Dann lassen wir uns auf diese Seite mal schauen. Zerreißen diese Söder- und Merz-Attacken die Sozialdemokraten?
Ja, die SPD ist ja schon eine Partei, die schon vieles ausgehalten hat und die von Anfang an wusste, dass diese Koalition nicht ganz einfach für sie wird. Sie hat dennoch aus staatspolitischer Verantwortung dieser Koalition ihr Ja-Wort gegeben. Und nun wird sie versuchen, dazu zu stehen. Und wie gesagt, dann wird der eine oder andere Streit nicht ausbleiben. Denn die Lösung, wie man am Ende den Sozialstaat finanziert, diese eine Lösung gibt es nicht. Und verschiedene Lösungswege scheinen nun die geeignetere Antwort zu sein. Und deswegen müssen hier Kompromisse her.
Bereitet sich die SPD eigentlich ganz genauso wie die Union auch auf diesen Koalitionsgipfel in der zweiten Wochenhälfte vor, am Donnerstag, und hat nur vielleicht weniger Scheinwerfer an?
Ja, beide Seiten, das wurde ja deutlich, versuchen eben hier ihre Vorbereitung entsprechend zu treffen. Und bei der Union wird das sicherlich etwas stärker beäugt, auch weil es die Kanzlerpartei ist und weil es eben dieses große Treffen jetzt beim Bundeskanzler gibt. Aber auf der anderen Seite wissen auch die Sozialdemokraten, dass dieses Treffen nun für den Winter und Herbst 2025/26 wichtig ist, weil eben hier Leitlinien für die künftige Regierungspolitik, insbesondere in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, festgelegt werden sollen.
Ist eigentlich nicht jedes Jahr von einem heißen politischen Herbst die Rede im Sommer? Vielleicht zu viel Aufregung um erwartbare Debatten zweier Seiten in einer Zusammenarbeit, die ja vom Ringen um die beste Politik lebt?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Das ist durchaus eine sinnvolle Perspektive. Auf der anderen Seite muss man aber eben sagen, dass eben die Ereignisse der letzten Wochen und Monate darauf hindeuten, dass die Gräben zwischen den Koalitionären auch nicht gering sind. Das hat sich schon im Wahlkampf gezeigt. Dann ist es Friedrich Merz und auch Lars Klingbeil gelungen, diese Gräben wieder etwas zuzuschütten. Aber wir haben im Fall der Richterwahl oder nicht erfolgten Richterwahl gesehen, dass diese Gräben eben doch relativ tief sind und dass es nicht so einfach ist, hier immer wieder zu Einigungen zu kommen. Und insofern kann man schon sagen, ja, auf der einen Seite ist die Perspektive berechtigt. Diese Koalition muss liefern. Sie muss Ergebnisse den Bürgern bereitstellen. Auf der anderen Seite aber ist die Stabilität nicht allzu stark ausgeprägt. Jedenfalls ist das Vertrauen erschüttert, wie es ja auch viele Protagonisten dieser Koalition immer wieder betonen.
Es gibt ja viele Punkte. Rente, Pflege, die Flüchtlingspolitik. Es gibt viele Punkte, in denen sehr unterschiedliche Positionen bestehen. Würden Sie also sagen, Zerreißen dieser Bundesregierung auch nicht ausgeschlossen?
Das kann man natürlich nicht vollständig ausschließen, weil eben hier die Unterschiede groß sind. Und entscheidend, und das wollte ich eben andeuten, ist das Vertrauen untereinander. Dann das ist für eine Koalition entscheidend. Wenn Koalitionäre ausreichend Vertrauen besitzen, dann stehen sie auch Krisen durch, dann sind sie auch kompromissbereit und konsensfähig. Und das ist etwas, was diese Koalition nun leisten muss.
Aber da stellt man sich nicht als Markus Söder hin und sagt, no way.
Da ist auf beiden Seiten dann entsprechend abzurüsten, Sie sagen es, da müssen beide Seiten dann entsprechende Kompromisslinien aufzeigen und deutlich machen, wo sie diese Kompromisslinien sehen und wo Einigungen dann erstrebenswert erscheinen.
Wir werden es weiter beobachten. Der Politikwissenschaftler an der Uni Trier war das, Professor Uwe Jun. Man kann diese Zahl kaum fassen. Fast jeden zweiten Tag, manche sagen sogar fast jeden Tag, wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner schwer attackiert oder umgebracht. Wie kann man Frauen davor schützen? Einen Weg hat jetzt die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vorgeschlagen. Eine Fußfessel für potenzielle Täter. Hoffnung also für gefährdete Frauen. Fragen wir gleich. Zunächst stellt uns Christopher Gaube die Gesetzespläne vor.
Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubich will Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen, denn fast jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Mann, Ex-Mann, Ex-Partner oder Partner getötet. Familiengerichte sollen die Möglichkeit bekommen, eine elektronische Fußfessel anzuordnen. Die soll die Opfer warnen und die Polizei alarmieren. Und zwar in sogenannten Hochrisikofällen, also wenn das Gericht davon ausgeht, dass die Opfer akut in Gefahr sind. Die Familiengerichte sollen die elektronische Fußfessel dann für ein halbes Jahr anordnen dürfen. Eine Verlängerung soll auch möglich sein, wenn die Opfer das beantragen. Dann soll der Fall noch einmal geprüft werden. Die Fußfessel ist für Bundesjustizministerin Hubich keine Strafe per se.
Wir sehen aus Spanien zum Beispiel, dass die elektronische Fußfessel Leben retten kann, tatsächlich. Es geht uns darum, nicht nur zu bestrafen, sondern vor allen Dingen auch Gewalt zu verhindern.
In einigen Bundesländern kommt die Fußfessel schon jetzt bei Fällen von häuslicher Gewalt zum Einsatz, auf Basis der Landespolizeigesetze. Das ist zum Beispiel in NRW oder Hessen der Fall. Das sind dann häufig aber noch Einzelfallentscheidungen. Jetzt soll der Gesetzentwurf für eine bundesweit einheitliche Regelung sorgen.
Die Fußfessel für potenzielle Angreifer. Bietet sie möglichen Opfern wirklich Schutz? Das habe ich Christina Lunz gefragt, Autorin und Menschenrechtsaktivistin.
Ausreichend Schutz bietet das ja auf keinen Fall. Also, und da beziehe ich mich auch auf die klugen Analysen von Organisationen wie dem Deutschen Juristinnenbund, die zur vorherigen Gesetzesänderungsvorlage im Dezember schon Stellung bezogen und eben meinten, dass es eben eine situationsbezogene, kurzfristige Möglichkeit sein kann, um in konkreten Fällen Frauen, die meistens die Opfer von häuslicher, partnerschaftlicher Gewalt sind, eben besser zu schützen. Aber das ist immer noch keine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, die es eben dringend braucht. Davon wird nicht, werden wir keine Änderung dahingehend sehen, dass in Deutschland nahezu fast jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und dass in Deutschland auch ungefähr nur 1% von partnerschaftlicher, häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht wird. Und noch dazu hat jetzt vor wenigen Wochen erst eine Untersuchung in NRW zu Tötungsdelikten bei Frauen ergeben, dass wohl scheint es dort, die Zahlen zeigen das, nur in 80% der Fällen von Femiziden die Täter davor polizeilich bekannt waren. Und um eine Fußfessel anlegen zu können, muss ja der Täter davor polizeilich bekannt sein.
Richtig, also das schützt wahrscheinlich nur einen Teil der gefährdeten Frauen, richtig?
Ganz genau richtig. Also das ist ein wichtiger Vorstoß. Also alles, was in Deutschland in Bezug auf männliche Gewalt gegen Frauen getan wird, um dieses Massenphänomen unserer Gesellschaft zu bekämpfen, ist zu begrüßen. Aber das reicht wieder mal nicht. Und Frauenverbände, allen voran der BFF beispielsweise und viele andere, fordern seit vielen, vielen, vielen Jahren gesamtgesellschaftliche Konzepte, eben damit nicht weiterhin jede Frau in ihrem Leben irgendeine Erfahrung von männlicher Gewalt machen muss. Weil wir sprechen da nämlich von einem Spektrum von sexueller Belästigung über körperliche Gewalt bis hin Vergewaltigung und Femiziden. Das ist alles ein Spektrum von männlicher Gewalt gegen Frauen, mit der jede Frau die Erfahrung eben macht.
Was müsste denn konkret passieren, um Frauen besser zu schützen, jetzt über diese Fußfessel hinaus?
Da können wir ganz wunderbar zu europäischen Nachbarstaaten auch gucken. Also beispielsweise Spanien. Spanien, das eben immer wieder als Vergleich herangezogen wird und gesagt wird, guck, da haben wir eine Fußfessel und seitdem es die Fußfessel gibt, hat es infolge von häuslicher Gewalt kein Femizid mehr gegeben. Aber das ist zu einfach monokausal gedacht. Denn in Spanien beispielsweise gibt es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren.
Und wie sieht die aus?
Beispielsweise ein Femizid wird jedes Mal im Parlament mit einer Schweigeminute bedacht. In den Hauptnachrichten werden über Femizide berichtet. Es gibt spezialisierte Gerichte für männliche Gewalt gegen Frauen. Wenn wir nach Frankreich beispielsweise gucken, da ist die Bekämpfung von männlicher Gewalt gegen Frauen seit 2019 ein sogenannter Grand Cause, also eine große Kraftanstrengung der Gesellschaft. Man könnte große Aufmerksamkeit schaffende Kampagnen machen. Es muss in jedem Fall bei einer Änderung beim Gewaltschutzgesetz eine stärkere Opferzentrierung geben und viel mehr Täterarbeit. In Spanien beispielsweise gibt es es gibt hier nicht nur die Fußfessel, sondern die ganze Anstrengung, die rechtliche Anstrengung kommt zusammen aus Intervention, Prävention, Täterarbeit und das Kümmern um die Betroffene. Und das Das sehen wir, das haben wir in Deutschland nicht. Deutschland wird seit Jahren gerügt. Deutschland hat ebenso die Istanbul-Konvention unterschrieben, des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und Deutschland hat bis heute keine nationale Koordinierungsstelle, um eben alle Fallzahlen zu erfassen. Und Deutschland hat keine nationale Strategie zur Bekämpfung von männlicher Gewalt gegen Frauen. Da sind beispielsweise die skandinavischen Länder auch viel weiter. Ich habe nicht ausreichend Hoffnung, dass das getan wird, was getan werden muss. Finde es aber sehr wichtig und richtig, dass die Justizministerin jetzt vorangeht. Wenn jetzt der Entwurf noch besser wird, ab heute können die Verbände, die Fachverbände Stellung nehmen. Und das werden sie tun und wissen, was am besten getan wird. Und ich hoffe, dass darauf gehört wird.
Das war Christina Lutz, Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Sie hat sich intensiv mit dem Thema Femizide befasst. Und wenn die Leitung nicht so ganz toll war, bitten wir das zu entschuldigen. Alle Parteien der Ampelkoalition hat es bei der Bundestagswahl im Februar ordentlich zerlegt. Auch die Grünen. 11,6% nach 14,7% bei der Wahl davor. Das hatte Konsequenzen. Die Grünen-Spitze zerstreute es, könnte man sagen, in alle Winde. Und heute hat auch Robert Habeck, den man ja zum Kanzlerkandidaten gemacht hatte, bekannt gegeben, er verlässt das Parlament, legt sein Bundestagsmandat nieder. Birte Sönnigsen zum Schritt, den Hintergründen und zur Frage, wie viel Überraschung darin steckt.
Der Schritt ist jetzt nicht ganz so überraschend, denn Robert Habeck hatte sich ja direkt am Tag nach der Wahl aus der ersten Reihe der Partei zurückgezogen und dann auch ein paar Tage überlegt, ob er sein Bundestagsmandat überhaupt antreten soll oder nicht. Und auch danach war klar, dass er darüber nachdenkt, wie es jetzt für ihn weitergeht. Es war ja auch schon länger bekannt, dass er zum Beispiel mit der US-Elite-Uni Berkeley Gespräche geführt hat, ob er da vielleicht Gastdozent sein könnte. Und jetzt ist eben die Entscheidung gefallen. Zum 1. September gibt er sein Bundestagsmandat zurück. Und in Zukunft will er verschiedene Dinge machen. Unter anderem will er forschen und lehren am Institut für internationale Studien in Kopenhagen und eben an der Universität Berkeley in Kalifornien. Er hat der Taz, wie ich finde, ein ziemlich bemerkenswertes Interview gegeben, um sich zu erklären und dabei recht deutlich eingeräumt, dass die letzte Bundestagswahl auch seine persönliche politische Niederlage war. Da sei eben nicht nur die Ampel abgewählt worden, sondern auch seine Idee von Politik, die Grünen in die gesellschaftliche Mitte zu führen. Es wurde da auch deutlich, dass er gerade keine gute Rolle für sich selbst im Bundestag sieht. In dem Interview sagt er etwa, er will weder ein höhnisch-zynischer Kommentar sein, noch will er wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen, ach, früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch noch? Habeck gibt in diesem Interview Julia Klöckner zum Abschied nochmal richtig einen mit. Er macht da deutlich, dass er Julia Klöckner für eine Fehlbesetzung auf dem Posten der Bundestagspräsidentin hält. Habeck sagt, sie sei unfähig, das Amt überparteilich auszuüben und Klöckner sei noch nie in der Lage gewesen, Dinge zusammenzuführen. Sie habe immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten. Und er wirft Klöckner vor, Debatten anzustoßen, die die Gesellschaft eher auseinanderreißen würden, wie zum Beispiel die Diskussion um die Regenbogenfahne auf dem Reichstagsgebäude, anstatt wirklich über die zentralen Probleme des Landes zu diskutieren. Die Grünen haben jetzt mit Robert Habeck und Annalena Baerbock die beiden prägenden Köpfe der letzten Jahre verloren. Auf die beiden war die Partei lange zugeschnitten. Sie haben viele neue Mitglieder begeistert. Der letzte Wahlkampf, der war dann ganz klar auf Robert Habeck zugeschnitten. Zehntausende sind vor der Wahl zum Teil auch wegen ihm bei den Grünen eingetreten. Und jetzt sind sie immer noch dabei, auch ihre Rolle zu finden. Was für eine Opposition wollen sie genau sein? Es gibt ja viele Abgeordnete, die kannten jetzt Oppositionsarbeit noch gar nicht und müssen sich da erstmal einfinden. Und dann ist die Frage, wohin geht's denn jetzt für die Partei, wenn der Habeck-Kurs so klar nicht zum Erfolg geführt hat? Und welche neuen Köpfe werden es sein, die diesen Kurs in Zukunft prägen werden? Eins ist klar, Robert Habeck wird das erstmal nicht mehr sein.
Birte Sönnigsen über den Rücktritt bzw. das Verlassen von Robert Habeck, das Verlassen des Bundestages. Und unser Kollege Oliver Neuroth hat dazu folgende Meinung.
NDR Info. Die Meinung.
Robert Habeck muss sich vorkommen, wie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Seine Ideen als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, mehr Geld für Verteidigung und Infrastruktur, weg von der Schuldenbremse, verspottet wurden sie von CDU, CSU in der Opposition, von den Parteien, die jetzt die Regierung stellen und plötzlich Habecks Kurs fahren. Er musste vor der parlamentarischen Sommerpause als Hinterbänkler im Bundestag mit ansehen, wie Kanzler Merz seine Ideen in einer Regierungserklärung verkündet. Habeck ist eitel, sehr von sich überzeugt. Das hat man schnell mitbekommen, wenn man ihn interviewt und auf Reisen begleitet hat. Manchmal kam er da auch überheblich rüber, abgehoben. Er war der andere Politiker, der Nachdenkliche, der auch mal Fehler zugeben konnte. Klar war aber immer, er ist kein Mann der zweiten oder dritten Reihe, nicht mehr. Nach seinen Karriereerfolgen geht nur noch die politische Pole-Position und die hat Habeck bei der Bundestagswahl bekanntlich verpasst. Die Entscheidung, den Politikbetrieb zu verlassen, ist also keine allzu große Überraschung. Wobei es natürlich nicht nur Erfolge waren, die Habeck feiern konnte. Die verunglückte Kommunikation rund um das Heizungsgesetz hat ihm als Minister viel Glaubwürdigkeit gekostet. Viele seiner anderen politischen Vorhaben sind daraufhin verpufft. Mit seinen Lehraufträgen an Universitäten kann Habeck jetzt wieder vorne stehen, die größte Wirksamkeit erzielen, wie er selbst sagt. Und vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Die Meinung von Oliver Neuroth. Wir kommen noch zu einem norddeutschen Thema. Wer heute mit dem Zug ab Kiel oder nach Kiel fahren wollte, der hatte schlechte Karten. Fast alle Zugverbindungen sind ausgefallen und das tun sie immer noch. Auch der Hauptbahnhof in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel bleibt gesperrt, vermutlich noch bis in den Abend hinein. Grund ist und war eine beschädigte Oberleitung durch einen umgestürzten Baum. Nina Schön über Ursachen und Folgen.
Für fast alle Verbindungen von und nach Kiel gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Der dauert aber natürlich deutlich länger als die Bahnfahrt. Die einzige Strecke, auf der Züge fahren, ist die in Richtung Rendsburg. Von dort können Reisende weiter in Richtung Norden und Süden fahren. Der für das Chaos verantwortliche Baum ist heute früh zwischen Flintbeck und Kiel-Meimersdorf auf die Oberleitung gefallen, möglicherweise wegen Trockenheit. Dadurch musste auch der Strom im Hauptbahnhof abgeschaltet werden. Bei dem Baum handelt es sich um einen sogenannten Fremdbaum. Das heißt, die Bahn ist nicht selbst für ihn verantwortlich, weil er mutmaßlich auf Privatgelände steht. Und deswegen ist derjenige, dem das Grundstück gehört, in der sogenannten Verkehrssicherungspflicht. Das ist im Eisenbahngesetz so geregelt. Heißt, 50 Meter gemessen von der Gleismitte muss der Baumbesitzer dafür sorgen, dass der Schienenverkehr sicher laufen kann. Wie lange das Ganze noch dauern wird, das ist unklar, voraussichtlich bis in die Abendstunden. Wann der Strom am Hauptbahnhof wieder angestellt werden kann, weiß man auch noch nicht.
Und das waren die NDR-Info-Themen des Tages. Ein Update hören Sie in einer guten Stunde hier auf NDR-Info. Den Podcast finden Sie in Kürze in der ARD-Audiothek und natürlich in der NDR-Info-App.